Herzlich willkommen zum Cypressen Impulse Podcast. Heute habe ich Kai Nortel zum Gast und wir werden darüber reden, was Produktinformationsmanagement mit Projektmanagement zu tun hat. Herzlich willkommen, Kai.
Hallo Patrick, ich freue mich, dass ich heute hier dabei sein darf.
Das ist gut, mal gucken, ob du dich am Ende immer noch freust. Aber ich glaube, wir haben ein sehr spannendes Thema uns überlegt und ich bin sehr zuversichtlich, dass auch die Hörer des Podcasts da etwas mitnehmen können aus dem Gespräch. Und möchtest du dich vielleicht kurz vorstellen?
Sehr gerne, Patrick. Ja, mein Name ist Kai Nortel und der ein oder andere von euch oder auch du magst mich vielleicht schon kennen über LinkedIn oder auch über meinen eigenen Podcast Mehrwert durch Produktinformation. Denn ich bin derjenige, der mit Produktinformationen arbeitet. Produktinformationen bestimmen einfach mein Arbeitsleben und wahrscheinlich auch deines, zumindest indirekt. Denn Produktinformationen dienen dazu, Produkte zu verkaufen. Mhm. Und wie du Produkte verkaufen kannst, beziehungsweise wie du Produktinformationen verwalten kannst, also sie speichern, analysieren, doch nutzen kannst, darum geht es in meinem Podcast und auch in meiner gesamten Tätigkeit, denn ich unterstütze Unternehmen dabei, genau da einfach effektiver zu werden, ohne jetzt große, teure Systeme anschaffen zu müssen und erstmal in die Investition reingehen zu müssen.
Okay. Ja, da sehe ich schon einen ersten Verknüpfungspunkt zwischen deiner Arbeit und meiner Arbeit, denn ich versuche mit meinen Kunden zusammen ein effektives Projektmanagement aufzustellen, damit Projekte effektiv laufen und auch erfolgreich beendet werden können. Und für mich persönlich ist da vor allem die Startphase sehr wichtig. Und da würde ich gerne auch mit dir darüber reden, über die Startphase und darüber, dass Projektinformationen direkt von Anfang an gesammelt werden, transparent gemacht werden und dann später auch in die Produktinformationen überfließen können. Ich habe jetzt in den letzten Tagen auf LinkedIn ein bisschen was dazu gepostet, zu der Projektstartphase und zum Projekt Canvas und es wird auch noch eine Pressefolge dazu geben, dass man vor allem in der Startphase die Erwartungen von Kunden, von Teammitgliedern beschreibt, aufnimmt, transparent gestaltet, aber auch, dass man guckt, was ist das Alleinstellungsmerkmal des Produktes, wie können wir das Produkt später verkaufen, was müssen wir dazu umsetzen. Würde gern darüber auch mit dir reden, wie deine Gedanken dazu sind, dass man bereits in der Projektstartphase sich über das Produkt Gedanken macht und da auch schon die ersten Produktinformationen im Prinzip auch schon mal ganz grob zumindest sammelt, um dann bei der Umsetzung des Projektes oder Umsetzung des Produktes im Prinzip von Anfang an auch gleich in die richtige Richtung gehen zu können. Hast du damit schon mal Berührungspunkte gehabt? Also gerade mit so einer Projektstartphase?
Bevor ich mich selbstständig gemacht habe, letztes Jahr habe ich ja auch mal in Unternehmen gearbeitet von unterschiedlichen Größen und dort auch zeitweise als Projektleiter einfach verantwortlich war für mehrere Projekte. Mhm. Und so das größte Projekt, sag ich mal, was ich gesteuert habe, war tatsächlich die Neukonzeption eines Webshops. Okay. Und da reden wir über einen doch sehr großen Betrag, der dort investiert wurde, um einen Webshop mit am Ende 1,5 Millionen Artikelnummern komplett neu aufzubauen.
Ja.
Und wenn du so ein Projekt nicht schon von Anfang an, sag ich mal, auf die richtige Schiene setzt, in die richtige Richtung bringst, dann kannst du dich sehr schnell verlaufen und sehr schnell sehr viel Geld auch verbrennen. Mhm. Das heißt, gerade am Anfang war es wichtig zu überlegen, wo wollen wir überhaupt hin und sich da auch die Zeit zu nehmen.
Ja.
Was soll dieses Produkt am Ende können? Es war in Anführungsstrichen nur ein Webshop, aber durch die Anforderungen 1,5 Millionen Artikelnummern, über 10 Produktmanager, die aktiv damit jeden Tag arbeiten, war einfach die Anforderung an die Serverstruktur und auch an die Softwarestruktur doch sehr hoch. Und nicht jeder Dienstleister zum Beispiel hat sich da überhaupt rangetraut.
Hattet ihr da die Zeit auch am Anfang bekommen, dass ihr euch da genügend erstmal reinfuchsen konntet und das aufnehmen konntet, was die Erwartungen, was die Wünsche sind, was die Bedürfnisse sind und auch wer überhaupt die Zielgruppe ist von dem Webshop?
Ich formuliere es mal so, ich habe mir die Zeit genommen, beziehungsweise sie meinem Team gegeben.
Ja, sehr gut.
Es war für uns einfach ein Projektstart, der mehr oder weniger von heute auf morgen kam, weil es kamen einfach mehrere Faktoren zusammen. Das Unternehmen hatte schon einen Webshop in diesem Umfang, noch damals mit weniger Artikelnummern.
Ja.
Aber es gab so einen Wandel in der Strategie und es gab eben auch die Vorgabe, ja, wir müssen da irgendwie besser werden, wir müssen vorankommen.
Mhm, okay.
Und zeitgleich gab es dann auch noch die Abkündigung dieses ursprünglichen Systems vom Hersteller.
Mhm.
Sprich, da hatten wir auch wirklich eine Deadline, bis wann wir in die Umsetzung kommen
okay,
mussten.
Ja. Mhm. Okay. Also die Meilensteine waren eigentlich schon fest. Oder der Abgabetermin war fest und ja, oder der Umsetzungstermin, wann final ausgerollt wird. Der Standard von vorne.
Sagen wir so, der Wunsch-Umsetzungstermin. Der Vorteil von solchen Systemen ist ja immer, man kann noch mal Geld in die Hand nehmen und der Support läuft noch mal ein paar Monate länger. Aber auch hier sind wir wieder bei Investitionskosten, die man natürlich vermeiden möchte.
Und na ja, klar.
Gerade bei solchen Projekten gibt es mehrere Stellschrauben. Du kennst auch Softwareprojekte. Es macht irgendwann zwar keinen Sinn mehr, noch einen zusätzlichen Entwickler mit reinzunehmen, aber zum gewissen Grad ist es eben möglich, sich dort anzupassen, an die entsprechenden Vorgaben. Für uns im Unternehmen hieß es aber, wir mussten das Tagesgeschäft parallel zum Projekt tatsächlich durchziehen. Und das war doch, es war eine spannende Zeit, lass es mich so formulieren.
Ja, es ist meistens sehr spannend, vor allem wenn ein Tagesgeschäft dazu kommt. Ja, das ja, ist meistens sehr spannend. Wie lief dann die Projektstartphase bei euch ab? Gab es da dann ein Dokument, das man am Anfang ausgefüllt hat, dass dann die Vision eingetragen wurde, die Ziele oder wie seid ihr da rangegangen an den Projektstart?
Also das Unternehmen, von dem ich rede, das ist ein klassischer Mittelständler und Projekte, ja, macht man mal so. Ne? Also so richtig projekterfahren war von uns keiner. Jeder von uns hatte mal so ein kleinere Projekte mitbetreut, aber ich sag mal, ein Projekt in dieser Größenordnung war doch neu.
Okay.
Und im Vorfeld wurde der Webshop zum Beispiel von extern, von einem Dienstleister, auch vom Projektmanagement her betreut. Das heißt, das Unternehmen selber hat zwar mit dem Projekt gearbeitet oder am Projekt gearbeitet, aber eben nicht selber die Informationen reingegeben.
Okay.
Und in dem Fall saßen wir wirklich dann zusammen in der damals neu gegründeten Abteilung. Also das war auch noch ein komplett neues Team, was sich da zusammengefunden hat. Und wir haben uns dann erstmal hingesetzt und überlegt, okay, welche Berührungspunkte haben wir überhaupt? Wir hatten natürlich den unheimlichen Vorteil, unser Produkt war schon bekannt. Das heißt, unser Webshop, wir kannten den Webshop. Wir hatten
auch schon die Zielgruppe wahrscheinlich.
Genau, wir kannten die Zielgruppe, wir hatten Analytics-Daten, wir hatten Informationen, was gut läuft, was nicht gut läuft, einfach von den Kunden her und konnten darauf aufbauen. Aber dennoch gab es natürlich die ganzen unterschiedlichen Berührungspunkte in Richtung Marketing, was die gerne anders hätten, in Richtung der Corporate Websites, also was die Unternehmenskommunikation gerne anders hätte. Die Produktmanager, die Produkte pflegen, hätten auch gerne Dinge anders. Dann gab es eine neue Software, beziehungsweise eine neue Version der bestehenden Software, wo sich die Oberfläche komplett geändert hat. Also dann mussten wir einfach auch viele Dinge neu angehen, neu denken.
Ja.
Und im Endeffekt, für mich war es eben wichtig, als Projektleiter erstmal den Überblick zu kriegen, was sind die Anforderungen intern, also der internen Stakeholder, der internen Interessierten, sozusagen der internen Kunden, wie ich sie zu dem Zeitpunkt auch genannt habe, und eben der externen Kunden, also derjenigen, die wirklich kaufen. Und das dann am Ende zusammenbringen, das war dann die Herausforderung an dem Ganzen, was dann tatsächlich als Start dieses doch recht agilen Projekts ein Konzept von ungefähr 300 Seiten gebracht
hat. Oh, okay. Spannend. Okay. Das heißt, Stakeholder-Analyse hattest du dann gemacht gehabt in der Startphase und mit den einzelnen Stakeholders dann wahrscheinlich Interviews durchgeführt, um die Anforderungen aufzunehmen. Und das Konzept, das beinhaltete dann die Anforderungen der Stakeholder oder was war genau drin in dem Konzept?
Die Anforderungen der Stakeholder habe ich in Interviews, entweder Einzel- oder Gruppeninterviews gemacht. Das heißt, im Unternehmen selber bin ich wirklich mit jedem Abteilungsleiter ins Gespräch gegangen, habe mir dann aber auch von den Abteilungsleitern nochmal Kolleginnen und Kollegen freistellen lassen, die nochmal mit mir wirklich so einen halben Tag ins One-to-One gehen durften und einfach da wirklich reden. Wobei ich sage jetzt, ich bin mit denen reingegangen, ich saß dabei, ich saß bei jedem Gespräch dabei, aber ich habe auch immer für jeden Fachbereich sozusagen einen Kollegen dabei gehabt, der sich mehr darum gekümmert hat, wie das Ganze abläuft. Das heißt, wir waren vom Projektteam immer zu zweit.
Ja, das ist eine
und konnten so eben, also ich selber als eine Person, die in jedem Gebiet mit rein war, so dass ich schnell diese Verbindung bringen konnte, Moment, wenn Team A das eine sagt und Team B will das andere, das könnte sich beißen. Und der andere, der sich eben explizit um die Ausarbeitung seines Bereichs gekümmert hat.
Ja.
Diese Informationen, die gingen dann sozusagen relativ einfach und simpel an den Dienstleister, unstrukturiert,
okay,
der das Ganze dann aufgearbeitet hat, zum einen in ein Anforderungspapier, zum anderen aber eben auch schon mit den Anmerkungen für die technische Umsetzung.
Okay, alles klar. Ja, die Interviewstruktur, die finde ich sehr gut. Also auch, dass man zu zweit in Interviews geht, das rate ich auch immer, dass man das nicht unbedingt alleine macht. Kann man auch alleine machen als Projektleiter, Projektleiterin, aber oder als wenn man als Business Analyst arbeitet, je nachdem, in welcher Rolle man jetzt gerade die Interviews führt. Doch zu zweit finde ich persönlich das immer etwas angenehmer. Dann kann sich eine Person auch mehr nochmal auf die Dokumentation dann auch kümmern. Die andere Person kann das Interview leiten. Und wenn du dann noch jemanden dabei hast, der auch die Fachsprache spricht, dann ist das eigentlich schon eine ziemlich ideale Konstellation, dass du auch wirklich dann verstehst, was gewünscht ist, was die Anforderung ist. Ja. Und der Dienstleister hat dann das Konzept. Also das Konzept kam im Prinzip dann von dem Dienstleister, nachdem die Informationen zusammengetragen wurden.
Genau, das initiale Konzept kam dann vom Dienstleister, wurde dann natürlich von uns wiederum in den einzelnen Projektteams runtergebrochen, gelesen, korrigiert. Ich habe keine Ahnung, wie viele Schleifen wir da gedreht haben, einige Schleifen.
Ja.
Und dann ging es tatsächlich in die Umsetzung rein. Und in dieser Umsetzungsphase sozusagen, da wurden dann natürlich auch nochmal Schleifen gedreht. Dann ist da nochmal etwas aufgefallen, was man nochmal ein bisschen anders haben möchte. Mhm. Und wie es so oft ist, so richtig zufrieden war man irgendwie nie.
Okay.
Aber irgendwann ging dann auch der Webshop live.
Okay. Zufrieden war man irgendwie nie, obwohl die Anforderungen so detailliert aufgenommen wurden am Anfang.
Was? Ja, das war sehr interessant zu beobachten, weil wir einfach die Herausforderung hatten, dass wir nicht nur ein System im Unternehmen neu starten mussten sozusagen, sondern auch gleichzeitig noch das Warenwirtschaftssystem oder ERP-System auch eine neue Version bekommen hat.
Okay.
Und da waren teilweise die Anforderungen nicht bekannt, beziehungsweise wurden kurz vor knapp nochmal vom Hersteller geändert.
Ja, okay. Mhm.
Also das ist wirklich so das Schlimmste, was eigentlich in so einem Projekt meiner Meinung nach passieren kann.
Ja.
Niedergeschriebene Anforderungen beziehungsweise Features werden kurz vor Release nochmal umgekippt.
Ja, das ist sehr spontan.
Ja, ist auch einer der Gründe, warum ich tatsächlich gerade bei kleineren Unternehmen sage, passt auf mit solchen Projekten, die können einfach schnell ganz viel Geld kosten und überlegt euch, ob die wirklich sinnvoll sind, in diese Rahmengröße überhaupt zu machen.
Mhm. Ja, wenn du jetzt nochmal so ein Projekt hättest, würdest du das anders angehen? Also gerade jetzt so die Startphase des Projektes, die Aufnahme der Anforderungen?
Die Aufnahme der Anforderungen würde ich, glaube ich, gar nicht anders machen. Mhm. Da würde ich durchaus so bleiben. Was mir im Nachhinein so ein bisschen, ich sag mal, Magengrummeln bereitet, ist wirklich der Punkt, wir haben so diese 300-400 Seiten Konzept gehabt, die mussten erstmal umgesetzt werden. Ich würde mir beim nächsten Projekt tatsächlich wünschen, dass wir schneller in die Umsetzung kommen, weil doch da nochmal, ja, der Mensch ist einfach jemand, der etwas visuell wahrnehmen will, der etwas haptisch wahrnehmen will, und viele tolle Ideen entstanden einfach dann im Nachgang, als man das Produkt gesehen hat.
Ja, genau. Wenn es laufen gelernt hat, hat man gesehen, was da vielleicht noch als Add-ons dazukommen könnten oder was man vielleicht anders machen könnte. Ja, okay. Das kann ich gut nachvollziehen. Ich glaube, auch ein 300-seitiges Dokument für den Projektstart, das muss jetzt nicht unbedingt sein. Ich persönlich gucke das beim Projektstart, dass man vielleicht so ein oder zwei Seiten hat für die groben Anforderungen, für die grobe Vision, für den groben Nutzen eines Projektes, und dass man dann aber schon in die Umsetzung auch geht. Natürlich wird man dann kein fertiges Projekt haben, aber während dieser Umsetzungsphase entstehen ja weitere Anforderungen, man geht weiter ins Detail, und in dieser, wie ich eben gesagt hatte, Umsetzungsphase, da ist das ganze Projektteam auch noch nicht involviert, das braucht man an der Stelle natürlich noch nicht. Da geht es dann eher darum, erste MVPs zu schaffen, zu gucken, ist das das, was der Markt möchte? Ist das das, was auch die anderen Abteilungen möchten? Was hat das jetzt mit Produktinformationen zu tun?
Dieses Projekt drehte sich natürlich zum einen um die Produktinformationen schlechthin.
Ja.
Weil so ein Webshop hat Produktinformationen, und das war ein ganz großes Thema, dass die Verarbeitung von Produktinformationen in dem Unternehmen einfach sehr mühsam war teilweise, sehr für Unzufriedenheit gesorgt hat.
Wie wurde das gemacht, wenn ich gerade mal einhaken darf?
Bisher, also die Verarbeitung bisher war so, dass, beziehungsweise es war dann auch durchaus der Wunsch, es wieder so zu machen, dass die Bearbeitung der Produktinformation in Excel stattgefunden hat und dann ins System reingeladen wurde. Jeder, der schon mal mit Excel gearbeitet hat, kennt so nette Probleme wie Dezimaltrennung,
oder
Datumserkennung, Zahlenerkennung. Ja, genau. Also die Probleme lassen sich jetzt beliebig weiterführen. Ja. Es gab ja vor einigen Monaten auch mal so einen Fall, dass die Genome umgenannt wurden, weil der Import der CSV-Dateien in Excel für fehlerhafte Formatierungen gesorgt hat. Also gibt es teilweise ja die amüsantesten Fehler, zumindest amüsant aus meinem Gesicht.
Ja, klar.
Und da war eben der Wunsch danach, dass man das etwas ändert. Der Anbieter, mit dem wir gearbeitet haben zu dem Zeitpunkt, hat auch versprochen, dass man das Ganze auf der Oberfläche besser darstellen kann, beziehungsweise besser verarbeiten kann, also im System selber.
In dem Webshop?
In dem Webshop selber, genau, also im Backend.
Ja.
War nur nicht so richtig der Fall, muss ich sagen. Dieses System ist ausgerichtet worden damals auf, ich glaube, die offizielle Zahl waren 10.000 Produkte.
Aha.
Das hat der Hersteller von diesem System aber natürlich nirgendwo offiziell wirklich kommuniziert, sondern erst auf Nachfrage bestätigt.
Okay.
Das heißt, diese Anzahl an Produkten, die wir dort damals im System hatten, also 1,5 Millionen Artikelnummern,
ging leicht drüber.
Die waren ganz leicht drüber. Das System kam damit klar, aber der Workflow war einfach darauf nicht ausgerichtet. Mhm. Und deswegen war eben auch da wieder der Wunsch aufgekommen, und das nämlich erst nachdem überhaupt ein Produkt, sage ich mal, vorhanden war, das heißt die ersten Testversuche gemacht worden konnten von Produktmanagement, kam dann eben auf, nee, wir müssen wieder die Excel-Lösung haben. Also da wurde ein komplettes Feature komplett neu in die Anforderungen aufgenommen.
Ja, für den Excel-Import dann?
Genau, der Excel-Import, weil das ist kein Standard, um eben die Produktinformation vernünftig pflegen zu können.
Ja, okay.
Daraus resultieren aber natürlich auch die nächsten Probleme. Wie gehe ich um mit Produktinformationen aus unterschiedlichen Bereichen, in unterschiedlichen Sprachen etc.?
Mhm.
Das sind dann, daraus ist im Prinzip ein Projekt im Projekt geworden.
Mhm. Okay. Und die Produktinformationen werden bestimmt auch an weiteren Stellen noch benötigt, nicht nur im Webshop. Oder hat der Webshop komplett alles gemacht, inklusive Logistik? Und ich weiß nicht, welche Produkte es waren, ob das jetzt physische Produkte waren.
Das waren alles physische Produkte tatsächlich, keinerlei Software.
Mhm.
Und ich habe es ja vorhin schon gesagt, das ERP-System wurde auch neu aufgespielt.
Genau.
Das heißt, die Kommunikation hat zwischen ERP-System, Webshop und Dokumentenmanagementsystem stattgefunden, also in diesem Dreierkreis sozusagen, im Dreieck. Und da kommen natürlich auch ganz eigene Probleme mit zustande. Also so das Thema Datenkonsistenz, sind die Artikel ein- oder zweimal angelegt in einem System? Das eine System, das ERP-System, hat die Artikelnummer tatsächlich als Unique Key verwendet. Das PIM-System, beziehungsweise das Webshop-System, welches ein gewisses PIM-System beinhaltet, hat aber einen eigenen Primary Key als Unique Key verwendet und die Artikelinformation als Information hinterlegt.
Mhm.
Das heißt, da hattest du wirklich die Herausforderung, dass es sein kann, dass jemand zweimal den gleichen Artikel anlegt.
Ja, und angelegt wird er ja auch in Excel. Also in Excel angelegt, in Webshop importiert und der Webshop hat es dann auf die anderen beiden Systeme verteilt. Oder wie war
da? Da haben wir tatsächlich, um diese beiden Probleme zu lösen, gesagt, nein, es gibt eine Synchronisation zwischen den Systemen, dass das ERP-System führend ist, sprich der Artikel legt im ERP-System den Artikel an. Beziehungsweise der Produktmanager legt im ERP-System den Artikel an und über Nacht wird dann die Artikelnummer synchronisiert mit dem PIM, beziehungsweise mit dem Webshop.
Ja.
Und genau diese Tricks, die brauchst du einfach, wenn die Systeme nicht reibungslos miteinander funktionieren oder einige Funktionalitäten dir nicht bieten.
Ja.
Dann musst du mit solchen Tricks arbeiten. Ansonsten wird das Chaos nur größer, als es eh schon ist.
Genau, und ein System muss immer führend sein. Und wo wurden jetzt die Daten aus der Excel-Liste importiert? In dem Webshop oder in dem
anderen System? Sowohl als auch, je nachdem, worum es ging.
Sowohl als auch, sehr schön.
Genau, also die Excel als Arbeits... Nein, es waren zwei getrennte Excel-Dateien.
Aha, ah, okay. Gut.
Excel als Arbeitsoberfläche hat man einfach damals genommen und nimmt man auch heute
noch her,
einfach weil es bekannt ist, weil man kann über die entsprechenden Funktionen sehr schnell bestimmte Sachen einfach abarbeiten.
Ja.
Und da ging es eben dann darum, es gab schon immer ein Anlage-File, so wurde es genannt, also eine Datei, die einfach für die Produktanlage und Produktpflege im ERP-System war. Und auf der anderen Seite hatten wir eben diese Bearbeitungsdatei für das PIM bzw. für den Webshop.
Mhm.
Und da war eben der Workflow so, ich musste es im ERP anlegen, dann über Nacht ging es in den Webshop und dann konnte ich mir aus dem Webshop die entsprechenden Datei zum Bearbeiten der Produktinformationen für das jeweilige Produkt bzw. für eine Produktkategorie rausziehen.
Ja, okay. Okay. Gut, das hat ja dann an der Stelle dann noch ganz gut funktioniert, oder? Also hört sich jetzt mal so an.
Am Ende stand der Workflow und er hat funktioniert. Mhm. Also dieser Webshop funktioniert, das Unternehmen gibt es auch immer noch.
Mhm.
Und das Interessante ist, ich habe jetzt gerade vor kurzem auf LinkedIn die Nachricht gelesen, also ich arbeite mit diesem Unternehmen nicht mehr zusammen jetzt, dass man sich dazu entschieden hat, neu nochmal das Ganze zu überdenken und neu zu strukturieren.
Okay.
Liegt nicht an meiner Arbeit, sondern liegt einfach daran, dass der Hersteller erneut die Policies geändert hat.
Ja,
okay. Wer die bisschen in diesem Thema drin ist, weiß jetzt auch, dass wir mit der Firma SAP gearbeitet haben.
Mhm.
Denn die haben jetzt erneut die ganzen Lizenzen umgestellt und dieses Spiel wollte man einfach nicht mehr länger.
Ja, okay. Haben. Und so wird das Projekt jetzt nochmal neu aufgerollt.
Genau. Also jetzt wird das Projekt nochmal neu aufgerollt mit einer anderen Software, mit einer anderen Anwendung. Und so wie ich es jetzt verstanden habe, machen Sie es auch so, dass Sie tatsächlich Produktinformationsmanagement trennen wollen von der Webshop-Anbindung.
Mhm.
Und das macht in vielen Fällen auch Sinn, wenn man sehr viele Produktinformationen hat.
Mhm.
Einfach, dass die Systeme getrennt sind, dass ich sie an der einen Stelle pflege. Ich habe zwar dadurch die andere Schnittstelle nochmal, wo man natürlich immer mit Medienbruch bisschen vorsichtig sein muss, aber ich kann einfach problemlos im Backend arbeiten. Ich beeinflusse das Frontend nicht, wo der Kunde unterwegs ist und kann dann natürlich in den Zeiten, in denen die Kunden idealerweise nicht auf meinem Webshop sind, die Daten relativ gefahrlos von dem PIM-System in das Webshop-System rüberbringen und habe so einfach die Konsistenz im Datenfluss und stell trotzdem sicher, dass die Produktinformationen einigermaßen aktuell sind. Also wir reden ja hier für eine Synchronisation, die vielleicht mal eine Stunde dauert. Das kann ich mitten in der Nacht machen, wenn ich mich zum Beispiel nur im europäischen Rahmen bewege.
Genau. Aber ich glaube auch, wenn man so ein System hat und dann vielleicht mehrere verschiedene Webshops hat, zum Beispiel einen Webshop, der in den USA nur läuft, verschiedene Webshops für verschiedene Zielgruppen in Europa, dann kann ich mir das auch sehr gut vorstellen, dass man dann ein zentrales System hat, in dem man alle Produktinformationen dann pflegt und das verteilt die Daten dann an die einzelnen Webshops, also da kann man mit Sicherheit dann auch verschiedene Cronshops einrichten, dass man dann in der jeweiligen Zeitzone das dann nachts macht. Das muss ja nicht nur ein...
Unbedingt. Ja. Du hast ja vorhin schon gesagt, ein System sollte immer führend sein und ich selber kenne es von einem anderen Unternehmen, wenn du für jeden Bereich auf der Welt, also jeden Kontinent, sagen wir mal, ein anderes System hast.
Mhm.
Und wenn dann diese Systeme alle irgendwie doch nochmal miteinander kommunizieren sollen, das ist einfach langfristig zum Scheitern verurteilt. Langfristig erzeugt man dadurch viel mehr Kosten, einfach durch ausfallende Systeme, durch Dateninkonsistenz. Und da bin ich ein absoluter Freund davon, ein System zu haben, wo gepflegt wird.
Mhm.
Da kann man ja mit Rollen und Rechten arbeiten.
Ja, klar.
Also, sollte man können,
formulieren
wir es mal vorsichtig.
Je nachdem, welches Tool man nimmt,
welches Tool und welchen Dienstleister.
Mhm.
Und das dann entsprechend auszuspielen, da bin ich einfach ein absoluter Freund von, weil nicht jede Information muss in jedes andere Zielsystem fließen.
Mhm.
Also da habe ich auch Sachen gesehen, die einfach überhaupt keinen Sinn machen.
Mhm. Okay. Hast du an der Stelle ein oder zwei Empfehlungen, welche Tools man da gut nehmen könnte?
So als Produktinformationsmanagement-Tool muss ich gestehen, ich habe noch keins gefunden, wo ich sage, wow, das ist perfekt.
Okay.
Also ich habe jetzt viel mit SAP Hybris zum Beispiel gearbeitet,
ja,
wo ich einfach sage, der ist, ich sag's ganz, ganz offen und trocken, so wie ich es empfinde, der ist für mich der Flugzeugträger mit einem kaputten Motor hinten dran.
Mhm.
Also wenn du das SAP Hybris-System einmal umdrehen möchtest, da musst du mal eine Woche mit einrechnen, bevor da irgendwas passiert.
Ja, okay.
Und so geht's aber mit vielen anderen Systemen auch. Also ich tausche mich regelmäßig mit anderen Kolleginnen und Kollegen aus.
Mhm.
Die haben alle ihre Probleme mit den Systemen. Also kein Problem läuft wirklich, wirklich reibungslos.
Mhm.
Was ich wiederum sehr interessant finde, weil für mich ist eigentlich die Anforderung an ein Produktinformationsmanagementsystem verhältnismäßig einfach.
Mhm.
Und es soll Produktinformationen verwalten. Da sind wir nur in dem Bereich, es soll sie speichern, man muss sie verarbeiten können, man muss sie analysieren können und man muss sie nutzen können.
Mhm.
Aber offensichtlich ist für viele momentan das Thema so komplex, für viele Softwarehersteller, dass man sich da nicht rantraut.
Mhm.
Die Schwierigkeit entsteht natürlich in dem Moment, wo ich an ein ERP-System mich anbinden muss. Also wie zum Beispiel ein SAP-System oder Microsoft Dynamics oder Navision.
Na klar.
Dann ja, brauchst du diese Schnittstellen, dann ja, brauchst du die Konnektoren. Und das ist es eben, wo zum Beispiel ein SAP sich meiner Meinung nach sehr stark drauf ausruht und eben sagt, okay, ihr habt eh SAP im Einsatz, dann nehmt ihr auch unseren SAP E-Commerce oder SAP Hybris,
mhm,
und dann funktioniert wenigstens die Anbindung.
Ja, okay. Mhm. Ja, das ist doch auch eine spannende Frage, die wir an die Hörer und Hörerinnen weitergeben können. Wenn du ein System kennst, das wir hier einsetzen könnten für die Produktinformation als zentrales System, dann melde dich doch gerne entweder direkt bei Kai oder bei mir und wir können uns das mal zusammen angucken oder das auch gerne auch mal in einer Cypresso-Folge nochmal diskutieren, das System.
Ja, da freue ich mich auch immer wieder über ja, Hinweise und Ideen. Die Landschaft da draußen ist unheimlich groß.
Ja.
Und momentan ja, kann ich gerade bei kleineren Unternehmen Ihnen nur empfehlen, sich nicht für ein System zu entscheiden, sondern sich zu überlegen, wie muss der Prozess sein, wie muss der Workflow sein, um die Produktinformation eben ja, zu verarbeiten, zu speichern und weiterzubringen, weil es für mich momentan nicht die Lösung schlechthin gibt. Bei größeren Unternehmen, da richtet sich es dann wirklich nach der Anforderung, was habe ich für ein Warenwirtschaftssystem, welche anderen Systeme spielen da mit rein, und die größeren Unternehmen haben in der Regel aber auch schon ihre Systeme momentan.
Ja.
Das heißt, da geht es dann eher darum, diese Systeme zu verbessern und die gewohnte Oberfläche nicht zu verändern, um da nicht die unnötige Unruhe reinzubringen.
Hm. Ja, das sehe ich auch so. Man sollte ja nicht unbedingt nach dem Tool suchen und das einführen, sondern gucken, was möchte ich denn überhaupt erreichen? Was ist mein Nutzen davon, wenn ich da etwas mache? Und wenn man dann den Kriterienkatalog erstellt hat, dann kann man gucken, welches Tool würde denn jetzt passen? Und natürlich ist es so, wenn man dann ein Tool hat, kann es natürlich sein, dass es auch den internen Workflow nochmal ändert, also dass da auch nochmal Adaptionen dann notwendig sind. Das kann man dann natürlich nicht ausschließen. Aber dieser Kriterienkatalog am Anfang aufzustellen und zu gucken, was möchte ich damit erreichen, das halte ich für sehr wichtig.
Und erst dann auf die Tools zu gehen. Ja, tatsächlich laufen die meisten Projekte im Produktinformationsbereich ein bisschen anders. Die meisten Berater, Kolleginnen und Kollegen arbeiten in Agenturen, die fest mit den Herstellern von diesen entsprechenden ja, Anwendungsprogrammen
klar,
zusammenarbeiten.
Ja, da ist dann klar, was da empfohlen wird. Ja.
Da gibt es die Zertifikate, da gibt es die Partner, Badges und was es da nicht alles gibt, was teilweise teuer eingekauft werden muss, muss man ja auch mal sagen. Und eine objektive Beratung findet da in dem Moment einfach auch nicht statt. Die kann nicht stattfinden.
Ja, klar. Genau. Aus Sicht der Dienstleister darf sie auch nicht stattfinden. Ja.
Genau. Ja, genau, weil da laufen die Provisionen.
Ja, und eventuell hat man sogar die Vereinbarung getroffen, dass man das Produkt empfehlen muss. Also auch das kann natürlich auch sein. Ja. Und es ist ja auch nicht unbedingt verkehrt. Und dann hat man jemand an der Hand, der sich darauf ja auch spezialisiert hat, auf dieses System. Und dann auch da optimal unterstützen kann bei der Einführung.
Genau, ja, aber umso wichtiger ist aus meiner Sicht der Dinge, dass man sozusagen als Projektstart vor dem Projektstart
ja,
sich jemanden ins Boot holt, ja, der erstmal die Anforderungen aufnimmt, genau, um vorzusortieren, welche Systeme kommen überhaupt in Frage,
ja,
was sind überhaupt die Anforderungen intern, denn gerade was diese Beratungsagenturen, die ja dann doch irgendwo auch wieder Softwarehäuser sind, mit sich bringen, sind einfach, das sind Vertriebsprofis. Das muss man einfach so sagen. Ja, die machen einen tollen Job. Die können ihr Produkt verkaufen und die können auch einem Unternehmen, welches nicht so firm ist in der Softwaresprache, in der IT-Sprache, die Anforderungen im Mund verdrehen. Mhm. Und dann kommt nachher ein Produkt raus, wo man einfach nicht mitarbeiten kann.
Ja.
Und da ist es unglaublich wichtig, dass man sich da einfach die Unterstützung holt als Unternehmer oder Unternehmerin von jemandem, der einfach unabhängig ist und von einfach diesen unabhängigen Blick von außen drauf hat und sich dann auch gerne wieder aus dem Projekt rauszieht oder als Sparring-Partner dabei ist.
Genau.
Und einfach dabei bleibt, da gibt es die verschiedensten Möglichkeiten.
Ja, genau, genau. Also die objektive Sicht halte ich auch für sehr wichtig. Also falls das jetzt jemand hört, der da Interesse hat, auch da kann man sich natürlich sehr gerne an Kai und oder mich wenden. Wir können sowas auch mal zusammen machen.
Ja, sehr gerne. Ja. Das kann sehr interessant werden, weil du bringst natürlich viel Wissen aus deinem Bereich mit. Und
genau, du aus dem Bereich der Produktinformation und Sichten der Tools und so weiter. Könnte ich mir auch sehr spannend vorstellen. Ja, gut. Wir haben jetzt 30 Minuten erreicht. Die Folge ist ein bisschen länger als meine eigentlichen Folgen hier in dem Podcast. Von daher würde ich gerne so langsam hier auch zum Schluss kommen, damit meine Hörerinnen nicht allzu sehr überrascht sind von der heute mal sehr langen Folge. Aber ich persönlich war jetzt sehr zufrieden damit. Ich finde, wir haben ein sehr schönes Thema gehabt. Und ich weiß nicht, wie siehst du das, Kai?
Ja, ich kenne ja das Problem, beim Podcast nicht ins Reden zu kommen und alles auf den Punkt zu bringen, klappt bei mir auch nicht immer so.
Ja.
Also meine Hörerinnen und Hörer sind das ja schon ein bisschen gewohnt, dass die Zeiten ein bisschen schwanken. Aber mir hat sehr viel Spaß gemacht, Patrick. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Es war schön, mal wieder interviewt zu werden.
Mhm.
Es ist doch ein bisschen länger bei mir her und wir haben ja eingangs schon darüber geredet. So ein bisschen den persönlichen Austausch vermisse ich ja schon und freue mich auf das, was da kommt.
Ja.
Und ja, wie Patrick schon sagte, wenn du auch irgendwie gerade dabei bist, dir Gedanken zu machen zu so einem Projekt zum Thema Produktinformationsmanagement oder auch einfach mal Fragen hast, gerne an Patrick schreiben, gerne an mich schreiben. Und wenn du uns beide brauchst, also die Kombination aus Produktinformationsmanagement und Projektmanagement, schreib uns beide an. Ich glaube, wir haben beide gerade die Lust dazu bekommen, mal gemeinsam an einem Projekt zu arbeiten.
Genau. Das habe ich auch gespürt. Kai, eine Sache noch. Wie heißt denn eigentlich dein Podcast?
Mehrwert durch Produktinformation.
Vielen Dank. Den können wir auch sehr gerne oder kann ich noch sehr gerne auch in den Shownotes verlinken. Also wenn du als Hörerin mehr Informationen zum Produktmanagement haben möchtest, dann geh doch gerne auf den Podcast und lass dich da noch weiter inspirieren.
Ja, ich würde mich freuen.
Ja, das glaube ich. Gut, dann kommen wir zum Ende von heute. Vielen Dank, dass du heute dabei warst, Kai, und vielen Dank an alle Hörer und Hörerinnen. Und ja, ich freue mich auf das nächste Interview. Falls du auch ein Interview mit mir hören möchtest, mit mir durchführen möchtest, dann melde dich gerne bei mir. Und das wird jetzt auch regelmäßig kommen im Cypresso-Podcast, dass ich Interviews durchführe zu Themen, die irgendetwas mit Projektmanagement zu tun haben. Okay, vielen Dank, dass ihr heute alle dabei wart und bis zur nächsten Episode. Tschüss!